ARD.
Ich habe das Gefühl, die sind noch gar nicht bereit, die Clubs in der Fußball-Bundesliga. Also zumindest einige nicht. Nicht bereit für den Saisonstart. Sagt mir so mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber man liest nur von Baustellen aktuell.
Ja, wenn man das Pokalwochenende so anschaut, dann gäbe es ein paar Vereine, die also zum Beispiel im hohen Norden in Bremen sagen würden, ja, wir können uns schon noch ein bisschen Zeit lassen, aber da wird die DFL was dagegen haben.
Tief im Westen, finde ich, gibt es auch einen Club, der noch Nachholbedarf hat.
Nur einen?
Mehrere, ja. Im Süden, finde ich, ist auch noch nicht alles rund. Und wir wollen das
so
jetzt,
ist der Sommer, voller Baustellen.
Ja, die Saison kommt zu früh. Aber wir sind auf jeden Fall bereit für die neue Saison und den Start in die Erstligasaison, den wollen wir jetzt besprechen. Und damit begrüßen wir euch zur ersten, nein, die erste Folge ist es ja eigentlich nicht, aber die erste Erstliga-Folge der neuen Saison vom Sportschau-Bundesliga-Update. Es geht endlich wieder los und heute für euch auf den Spieltag gucken Anne Hild. Hallo.
Hi.
Anne, mein Name ist Tobi Schäfer und es hat 270 Folgen Bundesliga-Update gebraucht, bis wir endlich mal einen Gast haben. Und der ist aber dafür umso hochkarätiger. Heute mit uns hier am Tisch ist der neue Kollege, der neue Alex Schlüter.
Schönen guten Tag.
Hallo Alex.
Ich bin wirklich der erste Gast. Das habt ihr mir nicht verraten.
Du
das kann nicht sein.
Ja, also wir hatten natürlich schon mal andere Kollegen hier sitzen und haben auch natürlich viel zugeschaltete Kollegen.
Aber die haben alle keine Einladung gekriegt. Die sind dann einfach so gekommen.
Ach so. Ich dachte, das steht jetzt in meinem neuen Arbeitsvertrag, dass ich regelmäßig hier bei euch auftauche. Aber schön, dass ihr mich als Gast behandelt. Dann ist das doch umso besser.
Gastkollege. Noch bist du Gast. Das wandelt sich jetzt hin zum Kollegen.
Ja, vielleicht in den nächsten so 30 Minuten.
Du musst
vom Gast zum Kollegen.
Du musst alle Redaktionen einmal durchlaufen. Dazu gehört auch Spülmaschine ausräumen nachher noch. Ne?
Dafür haben wir eine eigene Redaktion.
Also Alex Schlüter, für diejenigen, die es noch nicht wissen, ist der neue Moderator der Sportschau im Fernsehen hauptsächlich. Das steht hauptsächlich in deinem Arbeitsvertrag und zum Saisonbeginn haben wir uns gedacht, laden wir den Alex mal ein und sprechen mit ihm mal über die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Wie hast du dich eingelebt? Also du kommst ja von anderen Sendern, das ist, ne, du kennst dich aus dem Fußball, aber zum ersten Mal jetzt Sportschau. Um mal eine Floskel zu bemühen, wie hat sich das angefühlt?
Das war wirklich speziell. Also ich habe am vergangenen Samstag, nee, stimmt nicht, da war Pokalwochenende, also am vorvergangenen Samstag mein Debüt feiern dürfen im großen, im altehrwürdigen Sportschau-Studio. Und ich muss schon sagen, also mein Körper hat mir dann kurz bevor es losging schon nochmal die Signale gesendet, dass das ist jetzt gerade was Besonderes für dich, lieber Alexander. Und ich war dann aber trotzdem, also vor allen Dingen total happy, dass ich das machen durfte, dass es dann auch endlich losging. Ich wusste natürlich eine Weile schon, dass ich jetzt diesen Schritt machen darf und sowieso auch machen will. Total spannend, total aufregend, total schön. Jetzt durfte ich dann ja auch raus, wie wir in unserer Branche sagen, und am Montag dann im Pokal Essen gegen Dortmund, also auch direkt eine tolle Premiere live moderieren, also aus dem Stadion moderieren, war auch total schön. Und ich weiß nicht, also ihr könnt es mir jetzt hier verraten, bislang habe ich tatsächlich noch keinen unsympathischen Menschen in diesem Sender getroffen, das ist fast verdächtig. Und bislang waren alle verdammt nett zu mir. Vielleicht habe ich noch so ein bisschen Welpenschutz, aber bislang sowohl im Studio bei der Sportschau als auch dann Sportschau live in Essen, waren die alle schrecklich nett.
Dafür bist du jetzt hier bei uns.
Ja. Vielleicht ist das der Grund, weshalb ich mal hier auftauche. Soll ich zur Spülmaschine gehen?
Gibt es irgendwas, was du dir ganz anders vorgestellt hast?
Gute Frage. Nee, ganz anders nicht. Tatsächlich habe ich ja, also vor allen Dingen diese Moderation am Spielfeldrand bei Live-Spielen viel gemacht bei unterschiedlichen Sendern über die Jahre. Und man merkt, das ist ja schon sehr handwerklich gesprochen, man merkt natürlich, dass auch Kollegen, gibt ja dann da immer einen Regisseur, einen Leiter der Sendung oder Leiterin, dass die unterschiedlich arbeiten. Und ich habe jetzt am Montag schon gedacht, beziehungsweise ich war gespannt, mal schauen, wie das bei so einem Sender wie der ARD beziehungsweise im WDR ist, der so sehr erfahren ist, der also ich habe Bundesliga übertragen hat, als ich noch nicht auf der Welt war und da jetzt so viel Routine drin hat. Und trotzdem fand ich aber total spannend und total schön, dass sie auch sehr, sehr offen waren für Neues, sehr, sehr innovativ waren. Und ich bin da eigentlich hingegangen, auch zu diesem Spiel und habe gesagt, natürlich weiß ich mittlerweile, was ich so mag an so Live-Spielen und was vielleicht auch so mein Stil ist, den ich einbringen kann, aber Schlüter ist die Sportschau, das ist die ARD, da machst du erstmal Kopf runter und nickst, wenn Vorschläge gemacht werden. Das Gegenteil, und das war dann vielleicht so ein bisschen das, womit ich gar nicht so sehr gerechnet habe, ist aber der Fall gewesen, dass die Kollegen, die Kolleginnen gesagt haben, so, was könntest du dir denn da vorstellen und hast du irgendwie was Neues und alles, was ich mir dann so halbwegs Neues überlegt habe, wurde erst einmal so hingenommen und dann auch so umgesetzt. Angepasst an das, was da jetzt eben ist, beziehungsweise schon immer war, aber das damit habe ich gar nicht gerechnet, dass ich auch direkt so sagen darf, was haltet ihr denn hiervon? Aber war schön.
Müssen wir über den privaten Alex Schlüter eigentlich noch sprechen oder sind alle Geheimnisse von dir schon in der Weltöffentlichkeit?
Also ich glaube, in meinem Wikipedia-Artikel steht immer noch, dass ich Hardcore VfL Wolfsburg-Fan bin und so.
Das ist aber ein Mythos, ne?
Das ist ein Mythos, aber ich spiele auch so ein bisschen damit. Also jedes dritte Interview sage ich, dass ich ein Hardcore VfL Wolfsburg-Fan bin und dann stelle ich das auch wieder richtig, dass ich da zwar aufgewachsen bin, direkt auf dem Dorf nebenan, also neben Wolfsburg, aber zwar einen Bezug, aber jetzt auch nicht die fanatische Leidenschaft für diesen Club habe. Ansonsten. Ich weiß nicht, was habt ihr noch
du
offene
hast jetzt
Punkte?
Einen Hund, ne?
Ja, was ist schwieriger, einen Hundewelpen zu erziehen oder Gitarre spielen zu lernen?
Oh. Also beide haben es noch nicht in meinen Wikipedia-Eintrag geschafft. Ich sage mal so, mein Gitarrenlehrer ist sehr viel gnädiger mit mir als mein Welpe, wenn ich einen Fehler mache. Das kann ich definitiv so sagen. Ich mag beide, aber der Gitarrenlehrer drückt mir Augen zu.
Ja, und was uns jetzt ja aber alle eint, jetzt geht's auf einmal wieder los, ne, um mal so langsam zum Fußball zu kommen. Wir sind schon wieder mittendrin in den Pflichtspielen, das Pokalwochenende liegt hinter uns. Wie ist denn das für dich? Wie bereitest du dich auf so eine Saison vor? Ich meine, klar, man kann die ganzen einschlägigen Hefte lesen, das Internet ist voll, es gibt natürlich auch andere Podcasts und so, also man wird da auch überflutet mit Informationen. Also gehst du da systemisch vor oder lässt du einfach alles so auf dich einrieseln?
Ich habe jetzt für auch die Vorbereitung der Sportschau tatsächlich so ein bisschen System gehabt. Du hast gerade das Kicker-Sonderheft in der Hand. Das habe ich durchgearbeitet.
Es gibt natürlich noch andere Sportmagazine.
Es gibt ganz viele tolle. Ich habe jetzt zufälligerweise das genutzt und trotzdem muss man sich natürlich dann auch immer wieder updaten, denn der Transfermarkt, das wissen wir, der ist noch offen und der fließt. Und entsprechend dann immer wieder zu ergänzen, was passiert dann noch so alles. Es gibt ja ein paar Vereine, wahrscheinlich reden wir jetzt auch noch über ein paar, bei denen es auch weiterhin Aktivitäten gibt. Das heißt also so Basis, durcharbeiten, was hat sich bei den Vereinen verändert, wo gibt es noch Baustellen, was tut sich da dann aktuell, beziehungsweise was kann sich da noch tun und das macht ihr wahrscheinlich auch und redet dann drüber. Was ich schon dann versuche, ist mir so eine eigene Meinung zu bilden mit, was würdest du denn da jetzt sehen und hat sich diese Mannschaft wirklich verbessert? Ist der FC Bayern München eine bessere Fußballmannschaft als in der vergangenen Saison? Solche Fragen muss man sich ja als Sportjournalist mal stellen. Ob ich jetzt die Antwort darauf finde, weiß ich nicht. Aber das versuche ich dann zumindest so für mich so mit so einer persönlichen Perspektive dann immer wieder noch einzustreuen. Ja.
Meinung ist auf jeden Fall total erlaubt hier bei uns
im
Podcast. Ich möchte gerne noch einen Satz zu diesem Kicker-Sonderheft. Da möchte ich gerne einen Tadel erteilen, was die Stecktabelle betrifft. Denn früher waren die Logos alle noch so geschnitten, dass sie wirklich als Logo ausgestanzt wurden. Jetzt sind es alles nur so runde und auch nicht mehr so dick, sondern es ist so ein bisschen...
Ja, beim Reinstecken gehen die schon kaputt. Ne?
Ja, genau. Ja.
Also, aber habt ihr die Stecktabelle bei euch zu Hause?
Ja.
Ja?
Mhm.
Okay.
Ich habe sie seit langem mal wieder, deswegen ist sie hier im Heft nicht mehr drin.
Ich habe sie im Büro.
Ja. Und ihr pflegt die auch? Da wäre ich zu ver- Also das ist dann so nach dem ersten Spieltag, wenn der HSV dann gegen Gladbach gewonnen hat, dann bleibt der einfach Tabellenführer.
Genau.
Und zum 34. schaut man nochmal hin und denkt, ui, die sind ja jetzt im Abstiegskampf.
Aber nee, bei mir, die Kollegen stecken da immer ihre Wünsche ab. Also das ist dann.
Es wird so lange aktualisiert, bis die Wunschkonstellation eingetreten ist und dann bleibt sie so.
Ja, dann eingefroren.
So, wir schweifen ab. Wir wollen jetzt wirklich mal über die neue Bundesliga-Saison sprechen und das machen wir auch ein bisschen anders als vielleicht andere. Und zwar hat unsere 14-köpfige Redaktion sowas wie Thesen vorbereitet, beziehungsweise Sätze vorbereitet, die aber noch nicht zu Ende getextet wurden. Die sind hier
typisch
alle in
diesem Redaktion. Also haben sie wieder Feierabend gemacht.
Ja, aber die
gemacht.
Geben nur die Vorlage und wir müssen sie dann verwandeln quasi. Die Sätze sind hier auf den Zetteln, in dem kleinen Töpfchen und jeder von uns zieht jetzt immer so ein Zettelchen, liest den Satz und vervollständigt ihn. Also statt Autovervollständigung in deinem Falle Alex-Vervollständigung. Und du darfst als Gast natürlich auch anfangen. Sehr lieb. Und dann gucken wir mal, was draufsteht und können auch gerne diskutieren.
Dann versuche ich es doch direkt mal hier mit Julian Nagelsmann, nominiert für die Nationalmannschaft zum ersten Mal. Hui, das war direkt eine schwierige Frage, finde ich.
Das ist aber halt auch so fies, weil du dann überlegen musst, wer von den Spielern, die in Frage kämen, waren vielleicht schon mal, irgendwie haben ein Testspiel mitgemacht.
Also mir schießt natürlich als erstes der Name Nick Woltemade rein, aber hat er ein A-Länderspiel? Wahrscheinlich, oder?
Er war auf jeden Fall schon nominiert, ne?
Ja.
Ja.
Ob sonst, er ein Pflichtspiel gemacht hat, wüsste ich jetzt
sonst
nicht.
Sonst, soll ich übernehmen schon mal? Dann kannst du noch nachdenken.
Natürlich, dafür sind doch Kollegen da.
Ich sag Nelson Viper. Das ist, weil das ist jetzt gerade eine Personale, die hochinteressant wird. Vielleicht können wir über den mal sprechen. Ich finde das, was mit Nelson Viper in Mainz passiert, ist total kurios, dass der einfach dort jetzt nicht mehr zum Zug kommt, weil er seinen Vertrag nicht verlängern will. Finde ich irgendwie schwierig.
Vor allem ist der ja jetzt bei Stuttgart im Gespräch.
Ja, und dann also es könnt gibt einen Woltemade-Bezug. Ja.
Ja, genau. Und dann könnte ja doch nochmal Drive reinkommen und vielleicht darf Nick Woltemade dann im Winter zu den Bayern gehen, weil du Viper als Ersatz hast.
Ja, oder beide jetzt dann im Kader zu haben, wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber bleiben wir erstmal nochmal bei dieser Geschichte. Also was der Junge hat ja, der Spieler hat ja nichts falsch gemacht. Er will einfach nur diesen Vertrag aktuell nicht verlängern. Mhm. Er ist ja sportlich trotzdem total wertvoll. Deswegen, ich kann jetzt so diese Philosophie der Mainzer nicht verstehen, aber es läuft ja darauf hinaus, es macht ja keinen Sinn, dass er jetzt da bleibt.
Aber ich kann verstehen, dass du den Saisonstart jetzt erstmal ohne ihn machst, weil da er nicht verlängern will, wer weiß, ob da nicht irgendwelche Vereine anklopfen und du wirklich jetzt noch Geld für ihn bekommst, anstatt ihn noch eine Saison zu behalten und dann am Ende für lau gehen zu lassen. Und dann schon mal zu testen, wie dein Spiel ohne ihn aussehen könnte, finde ich gar nicht so verkehrt.
Also ich las nur von der Schlagzeile, das Tischtuch ist zerschnitten, wie es dann ja immer so schön heißt. Ich kann Anne schon verstehen, wenn Mainz jetzt merkt, oh, mit dem ist, und das ist ein junger, hochtalentierter Stürmer, mit dem ist dann womöglich in einem Jahr kein Geld mehr zu verdienen und vor allen Dingen auch keine Punkte mehr zu holen, weil er offensichtlich weggehen will, dann gucken wir, dass wir ihn jetzt loswerden, zum Beispiel in Richtung Stuttgart. Das kann ich grundsätzlich erstmal total verstehen. Er hat jetzt keine vertragliche Einsatzgarantie. Insofern tut Mainz jetzt auch erstmal nichts Strafbares, wenn sie ihn auf die Bank oder auf die Tribüne setzen. Die Art und Weise, also der Stil, ist dann natürlich ein bisschen zu hinterfragen. Aber ich glaube, also ich kann mir gut vorstellen, dazu ist der Junge einfach zu talentiert und spielt ja auch auf einer Position, auf der ganz viele Vereine Bedarf haben. Ich glaube, dass sich das schnell lösen würde. Glaube aber, weil du es gerade kurz gesagt hast, ehrlich gesagt nicht, dass Stuttgart den zusätzlich holt. Also die These würde ich jetzt hier auf den Tisch packen. Nelson Viper wird in der kommenden Saison auf gar keinen Fall zusammen mit Nick Woltemade in einer Fußballmannschaft stehen. Also wenn Viper kommt, dann wird Woltemade hundertprozentig gehen.
Vielleicht in der Nationalmannschaft aber.
Ja,
um
wirklich.
Zum Ursprung zurückzukommen. Willst du noch oder wollt ihr noch einen Namen nachlegen, neuen Nationalspieler, oder wollen wir dann lieber schnell in den nächsten Zettel?
Ich hatte Paul Wanner überlegt, aber der muss ja selbst erstmal entscheiden, für welches Team er überhaupt spielen will. Also der dürfte ja auch für Österreich, soweit ich weiß, und dann
auch jetzt einer dieser Last-Minute-Transfers, ne? Verlässt den FC Bayern.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass er sich da so ein bisschen ins Schaufenster spielen kann.
Besser als bei den Bayern möglicherweise. Ja. So, Anne ist dran. Anne zieht hier den nächsten halben Satz und vervollständigt ihn.
Jürgen Klopp wird in diesem Jahr bei RB Leipzig einen neuen Trainer suchen.
Ich glaube, das war damit, sollte damit forciert werden. Quasi.
Ich glaube, forciert werden sollte auf der Bank sitzen, auf der Trainerbank sitzen. Das glaube ich jetzt nicht, dass er das macht. Dieses System Ole Werner und RB Leipzig mit diesen ganzen jungen Spielern, ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, dass das so funktionieren wird, dass RB sagt, ja, die Saison ist wirklich besser als die vergangene. Und dass sie nochmal akzeptieren, nicht international zu spielen, glaube ich nicht.
Aber RB Leipzig hat natürlich die Ehre, das Eröffnungsspiel zu bestreiten am Freitagabend gegen die Bayern.
Ob das eine Ehre ist?
Ja, auch da nochmal eine Beschwerde. Ist jetzt nicht das, sagen wir mal, sexieste Eröffnungsspiel aller Zeiten. Ich hatte ja zum Ende der letzten Saison gesagt, es kann eigentlich nur Bayern gegen den HSV heißen, das Eröffnungsspiel. Ich glaube, in Hamburg sind sie sehr froh, dass dieser Kelch an ihnen vorbeigegangen ist. Ja, aber Leipzig, klar, das ist jetzt ein Neustart ohne europäische Belastung. Vielleicht ist es auch eher ein Vorteil, dass Ole Werner da mehr Zeit hat, auch was aufzubauen.
Ich rechne ja sehr mit Leipzig. Also ich hab Leipzig in meiner persönlichen Stecktabelle in meinem Kopf auf 2 gesteckt.
Tatsächlich.
Also entsprechend, haben viele, wir erleben am Freitag das vorentscheidende Meisterschaftsduell. an Spieltag 1, Spiel 1. Ist so meine Vermutung. Ole Werner in Leipzig ist natürlich erstmal was, woran wir uns sehr gewöhnen müssen. Wir dürfen uns, das sage ich wirklich positiv, auch an einige neue, total spannende Gesichter gewöhnen bei RB. Ich finde, dass sie in der vergangenen Saison schon sehr enttäuscht haben, weil sie da ja auch schon so einen hochveranlagten, auch fast schon traditionell jungen Kader hatten. Jetzt ist da ein Šeško weg, klar. Man muss auch da so ein bisschen schauen, was passiert mit einem Xavi zum Beispiel. Geht der vielleicht auch noch, dann wahrscheinlich für sehr viel Geld. Aber die Jungs, die da jetzt geholt wurden, gerade in der Offensive, die sind hochveranlagt. Da bin ich total gespannt. Ich habe eher so ein bisschen die Sorge, dass die Abwehr nicht das Niveau hat, was du dann für einen Platz 2 brauchst, dass da andere Mannschaften besser sind. Aber das kann ich mir schon vorstellen. Kurzer Nachtrag, Nick Woltemade hat 2 A-Länderspiele, hat natürlich in der Nations League im Sommer gegen Portugal und Frankreich mitgespielt. Ja. Nur, dass die Hörer auch wissen, wie langsam meine Mühlen so arbeiten, wenn sie mich jetzt in der Sportschau sehen müssen. So ist mein Kopf, so nach 5 Minuten habe ich dann die Fakten.
Wie langsam das Internet ist hier. Ja, ich finde Ole Werner kuriose Verpflichtung, also passt auf den ersten Blick nicht so nach Leipzig, wirkt wie eine B-Lösung. Zumal ja Leipzig auch viel mit jungen Spielern eben arbeiten will und man durchaus aus Bremen mal gehört hat, er ist jetzt einer, der, wenn er die Wahl hat, dann eher den erfahrenen älteren Spieler bevorzugt.
Davon hat er aber nur 3. Also es gibt wirklich nur 3 in dem Kader, die über 30 sind.
Und Ole Werner weiß aber natürlich, wie man als krasser Underdog die Bayern schlägt. Ist ja mit Kiel gelungen, damals im DFB-Pokal, und mit Bremen hat er doch letzte Saison, glaube ich, auch gewonnen, ne, bei den Bayern. Egal. Ich mach mal den nächsten Zettel, damit wir hier mal vorankommen.
Die Bayern wissen übrigens, man kann auch mit E- oder F-Lösungen deutscher Meister werden. Oder was war Vincent Kompany?
So, dass Eintracht Frankfurt in der Champions League spielt, bedeutet, dass sie auf jeden Fall nicht deutscher Meister wird, aber trotzdem den Vizemeistertitel holt.
Ich habe die Eintracht auch auf 2. Also ich freue mich auf jeden Fall auf diese schönen internationalen Nächte, die Frankfurt-Fans ja auch immer wieder liefern. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen pushen kann. Die werden wahrscheinlich am Ende 15 bis 20 Punkte hinter den Bayern landen. Aber ich sehe im Moment tatsächlich keinen anderen, der auf Platz 2 landen könnte.
Hm. Das müsst ihr mir nochmal genauer erklären. Also ist Frankfurt besser als letztes Jahr?
Ja.
Ja. Ja.
Also schlechter auf jeden Fall nicht.
Ja. Aber haben sie nicht ihren besten Fußballspieler verloren?
Das haben sie aber im Winter auch schon.
Ja, das sind sie gewohnt. Ne? Das gehört dann bei Frankfurt zur Tradition. Ich finde in der Offensive, also ein Ekitike weg, das ist natürlich auch wieder ein Riesentransfer von Markus Krösche und ja wirklich typisch Frankfurt davor. Du sagst es immer, Musch. Und sie haben es irgendwie immer hinbekommen, dann wieder jemanden aus dem Hut zu zaubern. In diesem Hut ist jetzt ein Johnny Burkhardt, den wir ja schon kennen. Da ist ein Litz Doan. Ich sehe, auch wenn ich Johnny Burkhardt als Typen total gerne mag, also menschlich wie auf dem Fußballfeld, ich sehe in dem jetzt noch keinen Ekitike, ich sehe noch keinen Marmoush, aber ich gebe auch zu, ich habe in Marmoush auch noch nicht den Marmoush gesehen, der am Ende war, den Man City für ganz viel Geld geholt hat. Also vielleicht müssen wir Markus Krösche vertrauen, oder muss ich, ihr tut das ja offensichtlich schon, Markus Krösche noch mehr vertrauen, dass der schon wieder was da aus dem Hut zaubern wird. Torhüter-Position ist natürlich jetzt auch spannend mit dem Abgang von Kevin Trapp, aber da haben sie einfach, glaube ich, schon ein sehr, sehr großes Talent in der Hinterhand gehabt. Ich habe sie nicht auf 2, aber es bleibt halt Frankfurt. Ne? Sie haben dieses Stadion, das irgendwie immer angezündet ist, auch im wahrsten Sinne gelegentlich. also man kann natürlich mit denen rechnen.
Aber Burkhardt letzte Saison mehr Tore gemacht als Ekitike.
Ja, und ich finde, Marmoush und Ekitike haben ja auch gebraucht. Also vielleicht muss man der Eintracht dann doch die Zeit geben und diese Saison wird es noch nichts und dafür dann die nächste mit Platz 2 oder vielleicht wirklich einen Angriff auf die Bayern. Aber also Sorgen mache ich mir um die auf gar keinen Fall.
Einzige kleine Baustelle bei der Eintracht ist, glaube ich, so die Sechserposition, wo sie auch nochmal nachlegen wollen. Aktuell können sie es, glaube ich, noch ganz gut füllen, aber dann ist ja Afrika Cup auch im Winter. Da ist dann Skiri, muss, glaube ich, zum Afrika Cup. Und das heißt immer, für die Champions League ist er dann vielleicht jetzt nicht überfordert, aber ne, da wollen sie nochmal was tun. Aber auch, du hast Doan angesprochen, war auch einer der Stars der letzten Saison, finde ich. Ich glaube, der passte auch super hin nach Frankfurt. Und haben einen der besten Trainer, finde ich, mit Dino Topmöller. Und dann wird es irgendwann für die Eintracht auch, glaube ich, kritisch, dass irgendein großer Club kommt und vielleicht ihn in Kombination mit Krösche abwirbt. Ne? Dann sind es nicht die Spieler, die gehen sondern, ne, aber in der kommenden Saison, glaube ich, das wird eine sehr erfolgreiche. Denn es ist halt kein anderer da, der hinter den Bayern irgendwie sich favorisiert. Okay, weiter geht's. Der nächste Zettel.
Ich bin wieder
Alex ist dran.
Ja, ich darf und lese. Sandro Wagner wird nach seiner ersten Saison als Trainer beim FC Augsburg Ich habe eine softe Variante im Kopf.
Nimm die andere.
Ja, dann schlucke ich die runter. Sowas wollen wir hier ja nicht. Wird nach seiner ersten Saison beim FC Augsburg zu den begehrtesten Trainern Europas gehören.
Aha.
Das war nicht die softe Variante, ich weiß. Die softe Variante wäre gewesen, auf einem einstelligen Tabellenplatz stehen. Aber das hätte euch gelangweilt, das weiß ich doch.
Aber das finde ich auch eine steile These. Hältst du so viel?
Einstelliger Tabellenplatz jetzt?
Ja.
Nee, gehe ich mit.
Würdest du, weil Sandro Wagner dort Trainer ist oder weil die Mannschaft auch richtig gut ist?
Also diese Mannschaft hat ein gewisses Fundament. Ich meine, es wurde ja viel darüber gesprochen, dass dieser Wechsel schon so ein bisschen besonders ist. Offensichtlich hat Augsburg, hat das Management die Chance gesehen, mit Sandro Wagner diesen Schritt zu machen, den sie in den letzten Jahren so nicht machen konnten, obwohl diese Mannschaft ja jetzt nicht ganz, ganz tief unten drin stand in der vergangenen Saison. So, jetzt ist Sandro Wagner da, übernimmt also, das meine ich damit, ein relativ intaktes Gebilde, was ja gar nicht so normal ist, wenn du einen jungen Trainer holst. Das heißt also, er hat ein Fundament, was ein gewisser Luxus ist. Er konnte das jetzt auch personell so ein bisschen ergänzen. Die ganz große Frage ist ja, was für ein Fußball lässt er eigentlich spielen? Ich glaube nicht, dass Sandro Wagner da alles auf links krempeln wird, auch wenn er sicherlich ich habe ja jahrelang mit ihm an Seitenlinien stehen dürfen, bevor er sich dann für den Chefsessel jetzt entschieden hat und ich für Sportschau Studio. Aber ich weiß natürlich, dass er auch sehr anpassungsfähig ist. Also er hat schon Lust, einen attraktiven Fußball zu spielen und er hat eine ganz große Vision. Aber er hat zum Beispiel bei seiner ersten Station in Unterhaching auch einfach erkannt, was dieser Kader zulässt. Und in dem Fall war es sehr pragmatischen Fußball, sogar Augsburg-mäßigen so 2024er Fußball spielen zu lassen und war damit erfolgreich. Dass er vielleicht an sich lieber Man City Fußball spielen lassen will, das mag sein, aber er hat offensichtlich dann auch nicht die Eitelkeit zu sagen, also lange Bälle gibt es bei mir nicht. Das, was erfolgsversprechend ist, das hat er bislang so in der noch kurzen Trainerkarriere auch an den Tag gelegt. Und deswegen glaube ich schon, dass das also für Augsburg ein extrem guter Einkauf ist. Ich weiß, man muss vorsichtig sein. Noch hat er, Grüße an Julian Nagelsmann, hat er jetzt als Cheftrainer zumindest keine ganz großen Leistungen gebracht. Aber das ist jetzt die größte Bühne. Aber ich glaube tatsächlich, dass Sandro Wagner eine Kombination hat, die es im Trainergeschäft nur ganz, ganz selten gibt. Mit einem enormen Fachwissen. Komm, ganz kurz kann ich plaudern. Ich habe ja jahrelang dann mit ihm, als er Experte bei The Zone gewesen ist, gearbeitet. Und ich wusste, das ist halt dieser bisschen spezielle Mittelstürmer gewesen von unter anderem Werder Bremen und dann bei den Bayern so als Joker und immer irgendwie große Klappe. Aber wie viel war da eigentlich dahinter? Gab definitiv bessere Fußballer. Und dann habe ich auch relativ schnell gemerkt, das ist einer, der, und das wollen wir ja, und die Zuschauer, Zuhörer sicherlich auch, das wollen wir dann ja von Experten auch so erleben, der mit seiner Meinung irgendwie geradeaus ist, der sich nicht versteckt. Aber der ist auch total fleißig gewesen. Also ich konnte in der Vorbereitung, man bereitet ja so Spiele wie jetzt am Montag schon dann ein, zwei Wochen vorher vor, welche Themen hat man, was ist bei den Mannschaften so speziell. Und ich konnte mich bei dem darauf verlassen, dass immer zwei Dinge kamen. Meistens, wenn man so Champions League vorbereitet hat, dann nach dem letzten Ligaspiel am Wochenende, es kommt eine 7- bis 8-minütige Sprachnachricht von ihm zu dem, was ihm zu der Mannschaft aufgefallen ist. Und ein abfotografierter Zettel mit seiner Saugklaue, die ich zum Glück dann irgendwann gelernt habe zu identifizieren, zu lesen, wo er dann auch nochmal Notizen gemacht hat. Der da im Mittelfeld, da haben sie ab und zu Löcher, da bieten sie Räume an und all das. Und das ist eben diese Kombination aus Fleißarbeit und großer Fresse. Und vielleicht ist das Erfolgsgeheimnis für einen erfolgreichen Trainer. Wir werden es rausfinden. Ich glaube schon irgendwie drin.
Ja. Ich bin gespannt, wie das dem Standort Augsburg gut tut oder auch nochmal Druck auflädt, dass jetzt der Fokus natürlich größer ist. Ne? Bisher war Augsburg immer so, bei allem Respekt, aber so eher die graue Maus in der Bundesliga, nicht mit dem ganz großen Interesse. Und jetzt ist auf einmal eben einer der beliebtesten oder gefragtesten Trainer da, der natürlich aber auch viel auf sich ziehen kann. Das kann ja für eine Mannschaft auch zum Vorteil werden, ne? Dass eine Mannschaft dann merkt, ah, der Trainer, der nimmt den ganzen Rummel weg und wir können in Ruhe Fußball spielen.
Der Mourinho-Effekt.
Ja, genau. Der nächste Zettel möchte gezogen werden.
Dann bin ich dran, ne?
Und das ist Annes Aufgabe. Ja.
Einer reicht. Der Hamburger SV wird in der kommenden Saison alle überraschen, indem Merlin Polzin auch am Ende der Saison noch Trainer ist.
Ja, glaubst du, das könnte auf wackeligen Füßen stehen?
Naja.
Es ist doch Merlin der Zauberer.
Ja, aber das ist ja immer die Frage. Du kommst in die Bundesliga, du sagst, die Erwartungen müssen wir runterschrauben. Und dann machst du die ersten 3, 4 Spiele, gewinnst zum Beispiel am 2. Spieltag das Stadtderby, hast dann nach 4 Spielen 8 Punkte und dann denkst du so, ah ja, da könnte ja was gehen, vielleicht spielen wir europäisch und dann sind die Erwartungen direkt super hoch und dann kommt der Dämpfer. Und deswegen kann ich mir vorstellen, die werden am Ende der Saison um den Klassenerhalt kämpfen, aber mit Merlin Polzin.
Das Spannende ist ja, dass er diesen besonderen Fußball hat spielen lassen, also schon als Co-Trainer, aber dann jetzt als Cheftrainer auch, was ja für, also würde ich jetzt schon sagen, den neutralen Fußballfan eine schöne Geschichte gewesen ist. Ich meine, der HSV hat immer Besonderes gemacht, hat immer unterhalten, mal positiv, mal negativ, aber eben so einen sehr risikofreudigen Ballbesitzfußball, und jetzt hat er umgestellt auf Dreierkette. Das ist ja überhaupt kein Polzin-Fußball erstmal. Also so ein bisschen das, was ich jetzt über Sandro Wagner gesagt habe, gilt dann im guten Fall auch für Merlin Polzin, wenn er es hinbekommt, das tatsächlich anzunehmen, was jetzt die Situation hergibt, nämlich Bundesliga, da gibt es dann mal ein paar Mannschaften, die sagen im Zweifel auch, nee, ihr kriegt den Ball heute nicht und dann müssen wir kompakt stehen und dann machen wir was mit Dreierkette. Hat jetzt noch nicht ganz toll funktioniert, aber ich bin total gespannt. Ich glaube, dass der HSV jetzt, wo man auch nach dem Pokalspiel und so, das haben sie dann am Ende zwar gerade so noch gewonnen, aber wo man schon wieder so anfängt, so ein bisschen diese HSV-Witze zu machen. Mhm. Ich glaube, er wird aktuell sogar eher unterschätzt. Also ich kann mir auch vorstellen, also da würde ich jetzt nicht von einem einstelligen Tabellenplatz reden, aber dass vielleicht das Fahrwasser da an der Elbe über die Saison und vor allen Dingen am Ende sicherer ist und ruhiger ist, als man jetzt vielleicht am Anfang mal wieder denken würde, weil es wäre irgendwie typisch HSV, wenn es so Achterbahn gibt.
Du hast halt so ein bisschen das Problem, dass in der zweiten Liga Abwehrprobleme nicht so kritisch sind wie in der ersten. Also da reicht es dann, da machst du halt 2 Tore mehr oder 1 Tor mehr und gewinnst die Spiele. In der ersten wirst du, glaube ich, nicht so viele Torchancen kriegen. Und Julia Metzner, unsere Reporterin, hat im Pokalspiel gesagt, das war ein Hühnerhaufen, diese Abwehr. Und das musst du halt echt noch in den Griff kriegen.
Ja, und offensiv, also wenn der Gegner, der unterklassige Gegner im Pokalspiel am Mikrofon danach sagt, ja, wir waren selber ein bisschen überrascht, dass die so langsam gespielt haben, dann hast du noch Probleme bzw. Baustellen.
Ja.
Ja, ich, wenn man sich mit HSV-Fans unterhält, die sind alle sehr pessimistisch, die haben alle große Befürchtungen, dass das richtig nach hinten losgeht. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, was die Offensive angeht. Sie verlassen sich auf Yusuf Paulsen jetzt als neuen Stürmer, der die Tore schießen soll. Aber der hat jetzt in den letzten Jahren ja auch nicht mehr die Liga zerschossen. Ne? Der ist, glaube ich, auch jetzt über seinen Zenit, ist auch verletzungsanfällig. Und das aufzufangen, was Selke in der vergangenen Saison gemacht hat, ne? Denn der war ja maßgeblich daran beteiligt, dass der HSV aufgestiegen ist und ist eben jetzt nicht mehr da. Sie haben Dompe noch.
Ja, Glatzel ist ja vorne auch noch so. Ne?
Glatzel ist auch noch da.
Also man darf nicht vergessen, die Hamburger, genau, die Hamburger sind aufgestiegen mit einem verletzten Glatzel, der eigentlich der ganz klare Fixstürmer gewesen ist. Und dann hat ein Selke natürlich dieses Loch fantastisch gefüllt. Aber also man kann schon auch noch die Hoffnung haben, dass auch ein Glatzel da vorne funktioniert und vielleicht in Kombination, also die werden nicht zusammenspielen, kann ich mir nicht vorstellen, aber in Kombination, der eine startet, der andere ist der Joker mit Paulsen zusammen. Ja, jetzt nicht die Liga auseinanderschießt, aber zumindest ein bisschen für Furore so.
Dann einigen wir uns darauf, dass der HSV alle überraschen wird, indem er die Relegation gewinnt.
Ja, das wäre auch neu.
Ich ziehe mal den nächsten Zettel. So, mein Satz lautet, der FC Bayern schafft in der kommenden Saison. Ja, was schafft der FC Bayern?
Das fragt man sich hinterher immer.
Der schafft maximal einen Titel, würde ich sagen.
Und Meisterschaft haben wir ja eben schon.
Schafft die deutsche Meisterschaft, ja. Oder den Pokal, das könnte natürlich auch sein. Aber ich will sagen, auf gar keinen Fall die Champions League. Denn ich bin der Meinung, die Bayern sind nicht stärker als in der vergangenen Saison.
Ja.
Das ist für die Liga nicht entscheidend, weil es gibt dahinter nichts. Aber sie wollen natürlich die Champions League gewinnen. Dafür reicht das nicht, so wie sie jetzt gerade auch auf dem Transfermarkt agieren.
Ja, wer weiß, wen sie da noch leihen.
Genau, es gibt ja jetzt...
kommen noch ganz große Leihen jetzt in den nächsten Tagen.
Es gibt ja die Vorgabe jetzt, angeblich von Uli Hoeneß, bitte maximal nur noch einen Leihen. Und Max Eberl, der Sportchef, der hat das auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auch nochmal bestätigt.
Wir haben die Voraussetzung, dass der Club für sich entschieden hat, wir wollen Geld sparen. Wir haben Kingsley Coman verkauft. zusätzlich, was jetzt nicht unbedingt der Plan war. Wir haben Nick Woltemade nicht verpflichten können. Und jetzt ist die Aufgabe eben, eine Laie zu machen. Das ist die Aufgabe, die uns im Sport gegeben wird, die wir zu akzeptieren haben. Wir müssen jetzt kreativ werden. Es ist keine einfache Aufgabe, ehrlicherweise auf dem Markt, wo wir gerade gesprochen haben, was andere Ligen und Konkurrenten ausgeben. Aber das ist der Job, den wir jetzt im Sport zu tun haben.
Ich finde es schon irgendwie kurios, ne, dass sie bis vor kurzem noch bereit gewesen wären, wirklich 50, 60 Millionen für Woltemade auszugeben. Und jetzt heißt es auf einmal, jetzt bitte nur noch eine Laie. Wir müssen sparen.
Es gab mal dieses Sondervermögen für Wirtz, ne? Also eigentlich haben die ja viel, viel weniger ausgegeben als geplant. Und dann fragt man sich halt, wen sollen die denn leihen?
Ja.
Also wer verleiht denn Spieler auf Champions League-Niveau an Bayern?
Also so, dass er den Bayern dann auch wirklich weiterhilft, ne? Das, weil ich bin voll bei dir, Liverpool, City, egal wer, sagt er jetzt nicht, wir haben hier einen absoluten Topspieler, mit dem wir jetzt eigentlich schon, also wir sind ja auch spät in der Saisonvorbereitung, mit dem wir eigentlich geplant haben, aber dann gehen wir den jetzt dahin, weil die Bayern zahlen ja eine Leihablöse, die es noch nie gegeben hat. Nee, das ist ja irgendwie utopisch. Ja.
Kannst du höchstens jemanden abschieben dann mit Kaufpflicht, dass du halt sagst, ja, den wollen wir irgendwie von der Gehaltsliste runter haben.
Ja.
Aber ja, Verstärkung eher nicht.
Nelson Viper.
Zum Beispiel. Ja, also für die Offensive muss ja jemand noch kommen, weil so viel wie da jetzt weggegangen ist und man unterschätzt auch, glaube ich, ein bisschen die Musiala-Verletzung. Da heißt es dann zwar immer, der ist dann in der Rückrunde, glaube ich, wieder dabei, aber ob der dann auch sofort wieder der Musiala ist, den die Bayern brauchen, da ist auch ein großes Fragezeichen dahinter. Und Harry Kane hat ja auch gesagt, er hat, oder was war das Zitat, einer der kleinsten Kader, in dem ich je gespielt habe. Also das ist ja fast schon alarmierend, wenn das dein Topstar vorne sagt.
Dabei sind die gar nicht so klein. Also das sieht nur im Fernsehen so aus.
Naja, Fernsehen macht klein.
Nee, aber ich finde, was ich am erschreckendsten... ich schon. Was ich am erschreckendsten finde an dem Ganzen ist, dass Bayern mal wieder auf dem Weg ist, eine der schlechtesten Saisons zu spielen der vergangenen Jahre und trotzdem geht niemand davon aus, dass jemand anderes Meister wird. Also es reicht auch eine Bayern E11.
Ja. Habe ich auch lange so gesehen und wahrscheinlich habe ich mich dann einfach, weil ich es anders haben will, sehr angestrengt zu überlegen, welches Szenario noch möglich ist. Denn ich war jetzt auch lange, lange im Kopf so unterwegs, dass ich gesagt habe, ja, die Bayern sind vielleicht nicht besser als die vergangene Saison, aber alle anderen sind halt schlechter. Natürlich Leverkusen allen voran. Mhm. Mal gucken, was Simon Rolfes da noch so macht. Aber mittlerweile hat mein Kopf, mein Gehirn immerhin zugelassen zu sagen, Leipzig könnte besser werden und könnte näher ranrücken. Aber sie waren halt, ich habe es nicht im Kopf, aber waren natürlich auch ein paar Pünktchen weg von den Bayern. Also sie hätten auch gut aufzuholen. Stuttgart, glaube ich, wird viel besser sein als in der vergangenen Saison. Mhm. Da rechne ich schon mit. Ihr rechnet mit Frankfurt, das tue ich sogar weniger, aber es gibt zumindest ein paar Mannschaften, die Wolfsburg wird besser sein, die werden jetzt nicht an die Bayern ranrücken, aber es gibt so ein paar Mannschaften, bei denen ich schon glaube, dass Entwicklung da ist. Gibt aber eben auch definitiv Mannschaften, die nicht die Punktzahl holen werden und auch nicht die Spiele absolvieren werden, wie sie gegen die Bayern gespielt haben. Bremen zum Beispiel.
Da kommen wir dann gleich noch zum Schluss zu den Sorgenkindern und zu den Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen. Aber vielleicht noch ein Satz dann zu den Teams, die hinter den Bayern sich um Platz 2 streiten. Also wir haben eben Frankfurt weit vorne. VfB Stuttgart tatsächlich auch. Glaube ich auch, dass sie eine viel bessere Saison spielen, dass sie auf jeden Fall in den Champions League einziehen. Vielleicht auch sogar ein Kandidat für die Vizemeisterschaft. Also es hängt alles auch so ein bisschen von Nick Woltemade ab.
Ja, das denke ich halt auch.
Ich hätte noch eine andere These und zwar Nick Woltemade wird Torschützenkönig in der kommenden Saison und zwar mit 10 Toren für den VfB in der Hinrunde und mit 10 in der Rückrunde für die Bayern. Also auch nicht auszuschließen.
Und küsst dann bei der Ehrung beide Wappen.
Genau. Ansonsten
was ist denn eigentlich mit Dortmund?
Genau, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Eigentlich über viele Jahre immer der obligatorische Bayern-Verfolger, aber das ist auch noch eines dieser Teams, wo ich am Anfang gesagt habe, also da sind sie noch nicht bereit für die neue Saison. Also die haben,
die haben doch jetzt eine neue Küche.
Für wie viel?
Nochmal? 11 Millionen.
Ja.
Die habe ich nicht mitbekommen.
Nee, aber das Stadion musste, glaube ich, neu ausgestattet werden mit Küchen oder irgendwie sowas.
Ja, also sie haben irgendwie 11 Millionen für eine Küche ausgegeben.
11 Millionen, da würde Max Eberl sagen, kaufe ich einen ganzen Stürmer.
Vielleicht ist die auch nur geliehen. Ja. Das weiß man ja nicht. Vielleicht ist es eine Leasingküche.
Aber dafür haben sie doch die Club-WM gespielt, um sich eine neue Küche leisten zu können.
Und einen Neuzugang.
Und haben Gittens verkauft. Also was machen die mit dem ganzen restlichen Geld, was noch übrig ist? Also man verlässt sich sehr auf den Namen Bellingham. Das finde ich auch schwierig. Also Hat schon mal funktioniert, aber ob der genauso einschlägt wie sein Bruder, das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Der kommt ja noch mit ein bisschen weniger Erfahrung oder mit ein bisschen weniger Wucht. Und ansonsten hat man mit Kobel und Girassi halt einfach zwei im Prinzip Weltklasse-Spiele, aber dann wird's dünn, finde ich.
Ja, vielleicht müsste noch ein Innenverteidiger kommen. Oder generell so die Abwehr ist jetzt, würde ich sagen, nicht die beste BVB-Abwehr der vergangenen Jahre. Da, das verstehe ich auch nicht, dass man aus der vergangenen Saison nicht gelernt hat, weil das im Prinzip Nuri Sahin ja auch so ein bisschen das Genick gebrochen hat, dass da ein Innenverteidiger nach dem anderen ausgefallen ist und aus der zweiten Mannschaft da auch nichts zu holen war.
Also ich glaube schon, so wie Niko Kovac gesprochen hat, ich meine, wie das Trainer dann so tun, die wollen natürlich gerne so viel Geld ausgeben wie irgendwie möglich, um den bestmöglichen Kader zu haben, aber der bettelt schon sehr um eine Verpflichtung eines Verteidigers, weil eben die Verletztenliste da gerade schon wieder lang ist. Erinnert ihr euch dran, Rückrunde, also so circa Pause der vergangenen Saison, da war eigentlich klar, jetzt braucht es doch endlich mal den Umbruch beim BVB. Jetzt muss da was neu passieren. Dieser Kader hat immer noch kein Gesicht, was die ganze Spielweise angeht. Und dann kommt Niko Kovac und man fragt sich, was soll das jetzt denn werden? Okay, klar, der wird denen im wahrsten Sinne Beine machen und sind dann ja auch im Schnitt 4 Kilometer mehr gelaufen als vorher. Aber man hat ja immer noch gedacht, so ein Julian Brandt und Niko Kovac, das geht ja gar nicht zusammen. Da muss es ja jetzt ganz viel Veränderung geben. Aber ich glaube auch, weil es am Ende dann mit ja wirklich einer fantastischen Aufholjagd für die Champions League gereicht hat, gibt es jetzt doch viel weniger Veränderung, als man eben zur Halbserie, zum Ende der Halbserie noch gedacht hat. Und das ist für mich so die ganz große Frage. Kann vielleicht, das wäre dann so die schlimmstmögliche Szenerie, diese Aufholjagd, wir sind ja am Ende dann doch noch mit einem positiven Trend in die Champions League gekommen, über ganz, ganz vieles hinwegtäuschen, ganz vieles kaschieren, was in diesem Kader aber eben eigentlich weiterhin kaputt ist. Ne, dass da immer noch nicht klar ist, ist Dortmund jetzt eigentlich eine klare Ballbesitzmannschaft oder ist es eine Mannschaft, die über Physis, über Athletik kommt und dann auch mal zerstört und all das, so, die eigentlich kein Gesicht hat. Aber wenn man gesichtslos, aber dafür mit schnellen, fleißigen Beinen in die Champions League kommt, reicht das vielleicht. Und ich glaube, das kann gefährlich werden.
Ich kann mir vorstellen, dass sie am Ende vor lauter Blödheit Zweiter werden. Weil sie halt wirklich wieder eine Rückrunde spielen, mit der niemand mehr rechnet und andere Teams dann federn lassen wegen der Dreifachbelastung. Und dann, also das war ja die vergangenen zwei Saisons so, dass Dortmund dann doch noch irgendwie in die Champions League gekommen ist.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das, was Niko Kovac dort reingebracht hat, nämlich auch dieses Thema Disziplin und mal so ein bisschen wieder, Ordnung und Engagement und Mentalität, so, dass sich das auch irgendwie abnutzt jetzt so in der neuen Saison, weil der hatte den Auftrag in der vergangenen Saison, dann haben sie das geschafft und es ist ja so eine Art von Coaching, die nutzt sich ab. Bei Jürgen Klopp hat es 7 Jahre, glaube ich, gedauert, ne? Das muss jetzt nicht so schnell gehen, aber ich glaube, es braucht einfach nochmal irgendwie einen anderen Impuls, einen neuen Impuls. Du darfst in Dortmund nicht unterschätzen, es gibt noch einen enormen Machtkampf um das Präsidentenamt, ne? Watzke will Präsident werden. Er hat aber noch einen Kontrahenten. Das strahlt ja auch immer so ein bisschen noch in den Club rein. Also das ist mir zu unruhig in Dortmund, als dass ich sagen würde, die gehen auch sicher in die Champions League.
Ja, aber du kannst dich doch dann in der 11-Millionen-Küche treffen und alles bei einem Kaffee besprechen.
Also ich kann sagen, ich habe seit kurzem eine neue Küche und Thema Disziplin. Ich war am Anfang sehr diszipliniert und das hat sich bei mir persönlich schon extrem abgenutzt in ganz kurzer Zeit. Ich hoffe, es passiert dem BVB nicht. Ihr wollt meine Küche aktuell nicht sehen.
Wie teuer war die denn?
Die hat keine 11 Millionen gekostet, aber sie ist auch nicht geliehen. Obwohl ich sie mittlerweile fast gerne zurückgeben würde. Nur in dem Zustand werde ich sie eh nicht mehr los.
Wir wollen jetzt zum Schluss der Folge noch zum Schluss der Tabelle kommen und noch kurz vorhersagen, wer glaubt ihr denn, wird es ganz schwer haben? Also den HSV haben wir schon angesprochen. Man muss natürlich den anderen Aufsteiger mit reinnehmen. Er ist der FC Köln, gilt traditionell dann auch immer als Abstiegskandidat, wobei ich die Kölner da nicht sehe. Ich halte die für sehr gut aufgestellt. Die haben viel Geld ausgegeben, die haben einen guten Kader, die haben unheimlich emotionalen Schub bekommen durch diesen Pokal, durch dieses Pokalspiel in Regensburg. Ich glaube, das bringt dich auch noch mal ein bisschen weiter. Deswegen glaube ich, der SFC Köln hält auf jeden Fall die Klasse.
Ja, gehe ich mit. Die hatten ja jetzt auch 2 Jahre Zeit zum Sparen, um jetzt noch mal so richtig auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Heidenheim ist für mich ein Kandidat. Da glaube ich nach der vergangenen Saison, dass das wieder so eine Saison wird und dass sie sich diesmal nicht retten können. Also könnte sogar Absteiger Nummer 1 sein. Und dann bin ich ein bisschen blank. Also ich habe mehrere Namen im Kopf, die dann aber super absurd sind, wie jetzt zum Beispiel Gladbach, um die man sich ein bisschen Sorgen machen muss. Der Bremer Auftritt im DFB-Pokal war auch so, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die absteigen am Ende.
Du hast eben Bremen auch einmal genannt.
Ja, ich finde bislang schon besorgniserregend, was da so passiert, auch was die Transfers angeht. Finde ich teilweise kurios, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht habe ich auch manches noch nicht verstanden und man wird dann schlau im Laufe der Saison. Union Berlin ist für mich eine Mannschaft, bei der ich jetzt gerade schon auch große Sorgen habe, war jetzt schon keine grandiose letzte Saison und also die haben, glaube ich, jetzt in der Vorbereitung auch alles andere als überzeugt.
0-1 war Standardergebnis.
Also das sind so drei Mannschaften, Heidenheim habe ich da auf dem Zettel, die bei mir weiter unten stehen. Ja, Köln glaube ich auch nicht, Pauli glaube ich irgendwie auch nicht. Das heißt jetzt nicht, dass die eine Hurra-Saison spielen. Nee,
die bräuchten halt jemanden, der Tore schießt, ne?
Naja, da haben sie zumindest ein bisschen was gemacht. Also auch die haben den Woltemade nicht gekriegt.
Aber da habe ich echt im Pokal gedacht, also wenn du 120 Minuten und 3 Elfmeter brauchst, bis du dann halt gegen den Regionalligisten triffst, da mache ich mir schon auch ein bisschen Sorgen.
Wollen wir Ihnen allen erstmal die Chance geben, sich zu beweisen am ersten Spieltag?
Na gut.
Das steht jetzt vor uns. Am Freitagabend geht's los mit dem Spiel der Bayern gegen Leipzig und noch mit einer Neuerung, was die ARD Sportshow im Fernsehen betrifft. Alex, das betrifft dich ja auch. Vielleicht können wir das auch nochmal sagen, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Denn man kann jetzt Freitagabend auch das Erstligaspiel noch sehen.
Man kann das Erstligaspiel ab, helft mir, 23:10 Uhr,
glaube ich. 10,
super. Ja. Das ist Teamwork im Ersten sehen. Da gibt's ein bisschen was Neues. Unter anderem Alex Schlüter, aber eben zum Beispiel auch, ich darf schon verraten, ein Basti Schweinsteiger, der mit im Studio stehen wird. Nicht, weil ich mich da ansonsten noch verlaufe, aber weil er gesagt hat, dann lass uns doch drüber reden, über das, was die Bayern da direkt zum Saisonauftakt machen. Wir werden noch ein paar Sachen anders machen, also so, wie man es vielleicht von der klassischen Sportschau am Samstag und Sonntag so nicht kennt. Aber natürlich wird es auch das Altbewährte in diesem wunderbaren Studio geben.
Und die beiden Zweitligaspiele vom Freitagabend gibt es ja dann auch noch dazu. Und alle Spiele der ersten und zweiten Liga, die gibt es natürlich wie gewohnt auch live und in voller Länge zum Hören in der Sportshow-App. Da ist Anne immer auch beteiligt. Und dann haben wir noch einen Hinweis für euch. Ich muss mich mal eben räuspern, das ist okay, sonst trage ich diesen Frosch im Hals die ganze Zeit mit mir rum. Überbrückt mal kurz.
Wir haben doch eine Neuerung, apropos altbewährtes und neue Dinge. Wir haben nämlich ein ganz neues Sportschau-Studio im Prinzip. Ein Twitch-Studio, in dem aber an diesem Wochenende nicht gesendet wird, weil der Twitch-Kanal live auf der Gamescom ist am Samstag. Da bin ich super gespannt, weil es im Prinzip so sein wird, dass ganz viele Menschen Public Viewing-mäßig über ein Spiel reden, was sie aber nicht zusammen sehen.
Ja.
Mit Malte Völz, der ist Host. Ich weiß gar nicht, wer am Samstag dabei ist. Weißt du das?
Bastian Schweinsteiger. Auch.
Stimmt.
Also der muss richtig ackern am Wochenende.
Ja, der startet auch ordentlich rein in die Saison.
Ja. Ja.
Genau. Und dann in der Zukunft immer samstags ab 14.30 Uhr auf dem Twitch-Kanal der ARD gibt es dann die Sportschau. Und ihr könnt euch natürlich beteiligen, könnt über die Spiele reden. Es wird dann natürlich auch immer der ein oder andere Gast noch mit dabei sein.
Es gibt Live-Schalten ins Stadion zu den Hörfunkreporterinnen in dem Fall.
Und diesen Podcast, der rundet dann das Bundesliga-Wochenende ab. Uns gibt es dann am Sonntag wieder.
Ja, wir haben auch ein volles Wochenende vor uns.
Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Alex, dir einen guten Start in die Saison. Vielen Dank. Wir freuen uns, wenn du uns mal wieder besuchst.
Ja, sehr, sehr gerne.
Bist jederzeit herzlich eingeladen.
Kommst auf die Gästeliste.
Schön, dass ich da sein durfte. Ich komme wieder.
Sehr schön.
Tschüss.
Ciao.